heute unser erster richtiger Themenabend von unserem E-Kurs. Und ich möchte nochmal vorab ganz kurz noch etwas sagen, was uns ein wichtiges Anliegen ist in der Art und Weise, wie wir die Dinge hier hören. Dass wir euch auch bitten, das in zweierlei Richtungen zu hören. Zum einen ist es immer die allererste Geschichte, was hat das Gesagte, das was gelehrt wird, mit mir zu tun? Habe ich da etwas zu verändern oder kann ich mich da freuen, dass das in meinem Leben schon Existenz geworden ist? Das ist die eine Geschichte. Also das ist immer schade, oder wenn man so sagen würde, ja, die anderen können sich das mal annehmen, aber mit mir hat das nichts zu tun. Das wäre quasi die falsche Haltung, und das ist von uns so die erste Aufforderung. Was hat das mit mir zu tun? Habe ich da was zu verändern, zu reagieren, oder kann ich da auch Gott einfach nur dankbar sein, dass er mir das schon offenbart hat? Wir wollen versuchen, das ist uns bisher in den letzten E-Kursen nicht immer so sehr gut gelungen, aber richtig ist es eigentlich, wenn wir auf die gehörte Lehre auch Gott direkt eine Antwort geben. Und es ist oftmals besser, wenn wir direkt mit dem Konfrontierten sofort umgehen und da Gott eine Antwort geben. Es war oftmals zeitmäßig für uns nicht ganz drin, und wir haben dann oft die Leute auch gebeten, da selber aktiv zu werden zu Hause. Das ist zum einen natürlich eure Verantwortung, aber zum anderen besteht darin natürlich auch ein bisschen die Gefahr. Man nimmt viel auf in unserer heutigen Zeit, und die Zeit ist schnelllebig, und irgendwie ist es dann wieder hinten runter und man hat es dann irgendwie doch nicht gemacht. Okay, aber das wollen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen, dass wir zu verschiedenen Themen auch wirklich Gott im Gebet da auch noch eine Antwort geben. Das andere ist, die andere Seite, wie wir es hören sollen, ist, wenn wir jetzt ein Thema hören und sagen, ja, alter Hut, kenne ich, habe ich schon gehört, oder es sind ja auch manche E-Kurs-Dinge, die sich ja doch auch wiederholen, und manch einer hat vielleicht das eine oder andere von unserer Website als E-Kurs-Predigt schon mal angehört, dass er sagt, na ja, gut, ist für mich bekannt. Ist die zweite für uns wichtige Richtung, ist, dass ihr auch fit gemacht werdet und fit sein sollt, es anderen weiterzuerzählen. Und zwar in der richtigen biblischen Art und Weise und auch mit der nötigen Überzeugung, mit dem nötigen Wissen auch zu sagen, ja, wenn mich jemand fragt zu verschiedenen Themen, dann kann ich eine Antwort geben, weil ich weiß, aus dem Wort Gottes, das ist richtig, das ist wahr, so ist die Wahrheit und so ist es richtig oder so ist es falsch. Deswegen also die zwei Geschichten. Eine Richtung, was hat das mit mir zu tun? Und die andere Richtung, wenn ich dann sage, ja, das sehe ich ganz genauso, das mache ich auch in meinem Leben so, ist die andere Richtung, dass ihr tüchtig gemacht. Paulus fordert da auch in seinen Briefen da auf, dass wir eben auch tüchtig werden, es anderen weiter zu lehren. Okay. Ich möchte heute einsteigen mit dem ersten Thema des Abends, und wie wir das in unserem Einführungsabend schon gesagt haben, ist es ja nicht so eine Art Bibelinformationsabend oder so etwas, wo wir Dinge einfach unser Wissen mehren sollen, sondern was uns ein Anliegen ist, dass wir die Einstellung zu biblischen Grundwahrheiten, Wahrheit in unseren Kopf bekommen, Wahrheit darüber hören und entsprechend uns danach ausrichten. Das heißt also, es geht uns weniger um thematische Sachen wie von der Schöpfung und über die Stammesväter und alter Bund und neuer Bund und diese ganzen Lehrgeschichten, sondern es geht uns mehr in den Themen darum, wie habe ich das zu verstehen? Was meint eigentlich Gott, was meint die Bibel damit, wenn sie von dem oder dem Thema redet? Und deswegen möchte ich heute mit einem Thema beginnen, und ich habe das mal genannt, ich gehöre dir. Ich schreibe das mal an, also ich habe zwar jetzt kein Blatt mehr hier, aber das ist ein Flipchart, ich denke, dass man den auch wieder wegkriegt. So. ich gehöre dir. So, mit dir ist natürlich Gott gemeint. Ich gehöre Gott. Und für euch, deswegen schreibe ich das an, für die, die es nur auf der Konserve hören, muss ich das jetzt dazu sagen. Also ich werde jetzt hier, ich gehöre dir, Ausrufezeichen. Und rein grammatikalisch gibt's das nicht, ne? Zwei Zeichen hinter einem Satz. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Damit möchte ich so ein bisschen provokativ in den Abend einsteigen, in mein Thema einsteigen. Wir alle, die wir hier sitzen, denke ich, dass wir ja davon ausgehen, ja, ich habe mich für Gott entschieden, ich bin Christ, na, weil sonst würde ich ja hier nicht im E-Kurs sitzen und so weiter. Und wenn man so salopp fragen würde, ich gehöre dir, Kreuzelfrage, ja, nein, kreuzeln wir wahrscheinlich jeder unter uns ja an. Und ich möchte an dieser Stelle das mal ein Stück hinterfragen. Und wie ich das am Anfang gesagt habe, zum einen auf deine Person, dich selbst ein Stück zu provozieren, dich herauszufordern und sagen, ist das wirklich so? Gehöre ich wirklich ihm, Gott, im vollen Umfang, in allen Lebensbereichen? Und genauso ist das dann, wenn ihr mit Leuten Umgang habt, die euch fragen oder die ihr vielleicht in die Gemeinde oder für die Leute, die aus Sosa kommen, eure Gruppe da reinholen wollt. Das ist eine ganz wichtige Frage, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Gehöre ich Gott? Gehöre ich wirklich Gott? Oder gehöre ich zu vielen Teilen meines Lebens, mir selbst oder irgendeinem anderen Herrn? Also dieser Frage will ich heute im Laufe des Abends, wenn es mir gelingt, kurz und knackig nachgehen. Was verstehen wir darunter? Was meint die Bibel? Woran können wir das prüfen? Woran können wir das festmachen? Ich gehöre dir. Ja, oder vielleicht doch noch nicht so richtig. Alles, was uns da auch antreibt, ist, dass wir uns genau an das Wort Gottes halten wollen. Und wir haben sehr oft erlebt in den Jahren, seit wir auch Gemeinde sind, dass vieles aus der Bibel irgendwie scheinbar herzugenommen wird. Und ja, das steht doch so in der Bibel. Und an vielen Stellen sagt man, steht es denn wirklich so in der Bibel? Und wenn es genau so in der Bibel steht, wie wir es lesen, warum tun wir es dann nicht so, wie es geschrieben steht, sondern tun viele Dinge, eben wie wir es aus einer gewissen Tradition oder aus einer gewissen Religion heraus gewöhnt sind. Zum Beispiel auch mit dem Umgang mit diesem Thema, was meint Gott, wenn er sagt, ich möchte, dass du mein Kind bist? Was zeichnet jemand aus, der sagt, ich bin dein Kind, ich gehöre dir? Und dazu wollen wir uns in diesem Thema und natürlich auch in allen anderen Themen, die wir hier lehren und so wie wir überhaupt als Gemeinde mit dem Wort Gottes umgehen, wollen wir uns immer wirklich genau an das halten, was geschrieben steht. Und es gibt so einen Merksatz, den ich mir ganz vorne in meine Bibel reingeschrieben habe, weil er mich mal so begeistert hat. Bei irgendeiner Predigt habe ich den mal aufgeschnappt und habe mir das gleich vorne auf die allererste Seite geschrieben. Für mich so ein bisschen als Maßstab. Sich genau an das Wort Gottes zu halten, ist nicht ein Ausdruck von Gesetzlichkeit, sondern von Gehorsam dem Herrn gegenüber. Das hat mich mal sehr beeindruckt, weil ich gesagt, ja, das ist es. Sich genau an das Wort Gottes zu halten, ist nicht ein Ausdruck von Gesetzlichkeit, sondern von Gehorsam dem Herrn gegenüber. Und das wollen wir sein. Deswegen gehen wir diesen Weg hier als Gemeinde, weil wir zuallererst ihm gehorsam sein wollen. Wenn wir jetzt über dieses Thema reden, was es eigentlich ausmacht, ihm zu gehören und sein Kind zu sein, seine Tochter, sein Sohn zu sein, dann geht es uns wirklich darum, dass wir das auch zuallererst für uns reflektieren müssen, für uns begreifen müssen, wie es um uns steht. Wie steht es in unserem Leben darum, wie habe ich das mal geklärt, dass ich zu Gott gehören will. Wer kennt da solche Schlagwörter wie eben, da musst du dich halt bekehren oder da musst du dich dem Herrn zuwenden oder da muss man von neuem geboren sein. Das sind alles Begriffe, die werde ich heute noch ein Stück auseinandernehmen. Aber mir geht es nicht so sehr um die Begrifflichkeiten im Einzelnen, sondern mir geht es darum, was versteht Gott, was erwartet Gott von diesen Dingen, wenn jemand sagt, ich gehöre zum Herrn. Ich bin ein Gläubiger. Und viele Menschen bezeichnen sich als Christ, bezeichnen sich als Gläubige. Und ich habe das immer wieder, gerade wenn ich mit ehemaligen Schulkollegen oder irgendwo mich mal irgendwie treffe und frage, Mensch, was machst denn du? Und dann erzähle ich so ein bisschen, ja, dass ich mittlerweile noch nicht mehr als Klempner arbeite und ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich bin in der Gemeinde angestellt und da muss ich halt manchmal so ein bisschen erklären, was das so heißt und alles. Und irgendwie fühlen die Leute sich dann irgendwie oftmals herausgefordert und sagen dann auch, ja, ich glaube ja auch. Und da dachte ich, da denke ich dann manchmal, ja, das ist schön, ich glaube ja auch. An was glaubst denn du? Und wirklich ihm zu gehören, ist was anderes, wie nur ihm an ihn zu glauben oder auf der Steuerkarte e.V. oder katholisch zu stehen haben oder was da verkürzelt draufstehen. Also ich muss das für mein Leben wissen, was ist denn mit mir passiert, als ich mich für den Herrn entschieden habe. Und Menschen kommen ja auch immer wieder auch auf uns zu. Wir erleben das ja mit den Fragen, dass Menschen an ihre Grenzen kommen. Menschen kommen in ihrem persönlichen Leben an ihre Grenzen. Sie haben Probleme. Sie wollen Veränderung. Und oftmals kommen Leute leider erst über diese Schiene, dass sie halt Probleme, Krankheiten oder irgendwelche Sorgen haben, kommen sie oft zu der Frage nach Gott. Oder wenn sie sich alleine fühlen. Aber es gibt auch Leute, die suchen einfach nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ziel des Lebens. Und was antworten wir da drauf? Und für mich muss ich da auch mal eine Antwort gefunden haben. Und das beginnt für mich mit dieser, jede Hinwendung zu Gott muss ich aus einem gewissen Grund gemacht haben. Also nicht aus einer Religion heraus oder aus einem, ja, weil es andere eben auch gemacht haben, sondern diese Frage, brauche ich denn wirklich Gott? Für was brauche ich denn Gott? Und warum ist es denn so entscheidend, dass ich mich ihm bewusst hingeben muss? Weil wir werden im Laufe des Abends und im Laufe dieser Lehre das noch hören, dass es da einen gewaltigen Unterschied gibt. Von der Sache, dass wir Gott einfach so ein bisschen kennen und im Großen und Ganzen auch wissen, dass es einen lieben Gott gibt, oder ob wir ihm ausgeliefert sind, ihm angehören, am Ende auch ihm dienen und wir gehören ihm. Das heißt, er hat das Hoheitsrecht über unser Leben. Und welche Bereiche unseres Lebens das betrifft, werde ich dann auch noch kommen. Also wir müssen uns mal fragen, brauche ich denn in meinem Leben Gott oder brauche ich ihn nicht? Und dann müssen wir ihm mal eine Antwort geben darauf. Wichtig ist das auch, ist in Zeugnis aus meinem eigenen Leben, besonders auch, wenn du in christlichen Kreisen, in einer christlichen Familie groß wirst. Mir selber ist das so gegangen, was grundsätzlich ja nicht verkehrt war, aber es besteht darin eben auch diese Frage oder diese Gefahr, dass man irgendwann vielleicht Gott nie eine konkrete Antwort gibt auf mein persönliches Leben. Will ich, dass ich sein Eigentum bin? Entscheide ich mich dafür, dass ich ihm gehöre? Oder bin ich da nur so reingewachsen? Und deswegen geht also erst einmal, dass diese Oberflächlichkeit, will ich da ein bisschen durchbrechen und will sagen, wir müssen uns herausfordern lassen und werden am Ende auch von Gott herausgefordert. Wollen wir denn wirklich bewusst mit Gott leben? Erkenne ich dieses Bedürfnis, dass wir Gott brauchen und dass wir alleine nicht leben können? Und da stellt sich diese Frage, warum sollen denn Menschen überhaupt zu Gott kommen? Ich meine, viele Menschen leben ja auch ohne Gott. Und warum ist denn das so wichtig, dass wir uns für ihn entscheiden? Und das hängt damit zusammen, wie wir geschaffen sind. Und Menschen, die glauben, dass sie eben ohne Gott gut klarkommen, merken wir ja oft in unserem Umfeld, Arbeitskollegen und so weiter, dass sie eben an ihre Grenzen auch kommen und sich irgendwann im Leben diese Frage stellt, nach dieser Sache, da muss es doch noch mehr geben. Und das sicherlich ist in unserer heutigen Zeit das sehr oberflächlich geworden und viele Menschen verdrängen das, weil sie es nicht gerne haben oder weil sie das nicht sehen wollen. Sie entscheiden damit eigentlich diese Grundsatzfrage, gibt es eine höhere Autorität über mir in meinem Leben, die mir was zu sagen hat? Oder bin ich das gänzlich freie Individuum, der freie Mensch, dessen eigener Wille das höchste aller Dinge ist, also mein eigener Wille ist letztendlich mein Gott. Das ist eigentlich diese Entscheidung, diese Geschichte, die wir mal entscheiden müssen. Aber von dem, was Gott von der Schöpfung her gewollt hat, hat er uns als Menschen, als Gegenüber von ihm geschaffen. Und wir sind letztendlich nicht in der Lage, alleine zu leben. Wir haben viele Möglichkeiten und viele Ablenkungen geschaffen und vieles, wo wir denken, es geht schon irgendwie, aber das eigentliche Leben können wir nicht aus eigener Kraft schaffen am Ende. Und das ist erstmal nur das ewige Leben. Das ist der eine Punkt, warum wir uns für Gott entscheiden müssen, weil wir am Ende unser Leben ohne ihm nicht meistern werden. Der zweite wichtige Punkt ist, dass unser Leben hier auf Erden nicht alles ist. Es geht weiter, es geht eine ganze Ewigkeit lang. Und der Punkt ist, warum diese Entscheidung für oder ob wir ihm gehören oder nicht ihm gehören, die können wir nur hier auf dieser Erde entscheiden. Wir haben quasi, wie die Bibel so sagt, wenn es hochkommt, 70 oder 80 Jahre Zeit, das zu entscheiden. Wir alle haben ein ewiges Leben. Und diese 70 und 80 Jahre, die wir hier vielleicht haben, wie auch immer, nagelt mich jetzt nicht fest, auf ein genaues Rentenalter, aber wir entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen, während wir hier als freie, mündige Menschen, als Geschöpfe von Gott, zwar als Gegenüber geschaffen, aber geschaffen mit dem freien Willen, entscheiden wir hier auf dieser Erde, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ich persönlich habe mich entschieden, dass ich meine Ewigkeit mit Gott in seiner Herrlichkeit vollbringe und ich habe von Gott auch schon die Zusage, dass das so passt. Das ist etwas, was Gott uns schenkt, wenn wir ihn wirklich kennen. Ich habe das mit Brief und Siegel, dass wenn ich am letzten Tag meine Augen zumache, mit ihm leben werde. Dafür habe ich mich entschieden. Das ist etwas, was wir hier auf der Erde bekommen können von ihm, eine Sicherheit zu sagen, jawohl, ich werde mich mit ihm in einer Ewigkeit freuen können. Das ist das, wo wir uns entscheiden müssen. Und wer das nicht tut, der wird damit leben müssen, eine Ewigkeit lang in Gottes Ferne, abgeschieden von ihm leben zu müssen. Ob wir das nur glauben oder nicht, es ist einfach so. Das ist etwas, was eine Tatsache ist und auch ein Grund, warum das ganz klar entschieden sein muss. Gehöre ich ihm und ich muss mir sicher sein, ist das auch wirklich so, dass ich ihm gehöre oder bilde ich mir nur ein, dass ich ihm gehöre. Und ein weiterer Punkt, warum wir uns für ihn entscheiden sollen, ist also auch nicht nur die Ewigkeit. Das hatte ich schon mal kurz angerissen, dass wir ja wir sind als Gegenüber geschaffen. Das ist ein so ein Grund. Dann, weil wir das ewige Leben entscheiden müssen, wo wir das verbringen. Und natürlich gibt diese Entscheidung, ob wir ihm gehören, auch in Bezug auf unser irdisches Leben. Weil wir in unserem irdischen Leben nicht unter dem Einfluss der Sünde verbringen sollen. Das ist der Wille Gottes. Römer 6, das ganze sechste Kapitel von Römer, speziell aber auch Vers 6, wo dann steht, dass wir nicht mehr unter dem Einfluss der Sünde sein sollen. Aber wenn wir ein Leben in Herrschaft leben wollen und nicht unter dem Einfluss der Sünde, dann muss das entschieden sein, ob wir ihm gehören oder nicht. Denn wenn wir ihm nicht gehören, dann sind wir unter dem Einfluss der Sünde, ob wir das wollen oder nicht. Selbst wenn wir ein
nobles und edles und charaktergutes Leben führen. Also das gibt einen riesen Unterschied. Also Sünde ist nicht nur alleine das, was, wo du sagst, das macht man nicht, du darfst nicht lügen, du darfst nicht töten, du darfst nicht Ehe brechen oder so. Sünde ist auch alles das, wo wir in Ich-Bezogenheit uns bewusst entscheiden, ich brauche nicht Gott. Alles das ist Sünde. Und unter diesem Einfluss leben wir und kommen wir nur raus, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Jetzt denke ich, dass wir das, dass ich das ausführlich genug also beschrieben habe, dass wir uns entscheiden müssen. Und dann wollen wir uns eben danach richten, was die Bibel sagt. Welchen Weg müssen wir denn gehen? Wenn wir sagen, ja okay, dann will ich mich natürlich entscheiden, dass ich Gott gehöre. Was muss ich denn dann tun? Muss ich da irgendwo in irgendeiner Kirche meine Mitgliedschaft anmelden? Muss ich da eine, so ein Kärtchen ausfüllen, wo ich ein Kreuzel mache? Ich gehöre jetzt zu Gott. Muss ich irgendeinen Lehrgang besuchen? Oder was muss ich tun? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann spricht die Bibel davon, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Das heißt, das biblische Wort dafür, das ist die Wiedergeburt. Aber ich möchte das heute auch nicht nur so stehen lassen mit diesem christlichen und frommen Vokabular Wiedergeburt. Ich will da noch ein Stück tiefer gehen und dass wir das wirklich erklären können, was ist denn von Neuem, was ist von Neuem geboren? Also erst einmal wörtlich übersetzt, von Neuem geboren heißt eigentlich, wörtlich übersetzt, von oben oder von Gott geboren. Das ist das, was Gott meint, eine neue Geburt. Und das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen in eine Erbfolge geboren sind seit dem Sündenfall. Wir sind seit dem Sündenfall Nachkommen von Adam, die durch die Erbsünde leider automatisch von Gott getrennt sind. Und wenn wir an diesem Zustand nichts ändern, wenn wir da nicht aktiv werden, bekommen wir den Lohn der Erbsünde und das ist der ewige Tod. Das ist einfach eine ganz normale Abfolge dessen, weil du so geboren bist, weil ich, du, wir, jeder von uns da hineingeboren sind. Aber durch die Gnade Gottes, durch den Sohn Jesus Christus, der all diese Sündhaftigkeit, in die wir hineingeboren sind, auf sich genommen hat, haben wir einen Weg, und es ist nur der eine Weg, die neue Geburt. Wir, und dazu müssen wir wissen, was heißt das, von Neuem geboren zu sein, was dann mit anderen Worten eben der Titel dieser Lehre ist, ich gehöre dir, oder ich bin von Neuem geboren, oder wie wir das auch ausdrücken, und manche benutzen auch das Wort bekehrt. Das kann, wenn du den richtigen Inhalt darunter verstehst, dann, wie gesagt, sind die Begrifflichkeiten nicht das Problem. Nochmal zurück, jetzt zur Wiedergeburt. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, damit ihr das wirklich sagt, ja, das können wir nachlesen. So steht das im Wort Gottes drin. Ich fange da mal an, zum Beispiel in Titus 3, Vers 5. Da hat er, also Gott, uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, das heißt durch die Erneuerung, die vom Heiligen Geist bewirkt wird. Also wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Eine andere Stelle, 1. Petrus 1, Vers 3. Ein paar schreiben es mit. Ich sag mal die Stellen, ich lese jetzt nicht jede Stelle einzeln vor. Ich nehme mir vielleicht mal noch eine oder zwei aus Zeitgründen da heraus. Aber diese ganze Sache, also wie ich gerade gesagt, 1. Petrus 1, Vers 3 oder 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren. Oder im Johannesevangelium, gleich im ersten Kapitel, die Verse 12 und 13, ist die Rede davon, dass wir Kinder Gottes werden und dass wir aus Gott geboren sind, von oben herab neu geboren sind, wenn wir uns dafür entscheiden. Also das sind einige Bibelstellen. Weiter geht es auch, dass die Wiedergeburt, das hatte ich vor uns auch gesagt, warum wir überhaupt diese Entscheidung treffen müssen, warum wir überhaupt sagen, ich muss von Neuem geboren werden, weil wir eben siegreich leben sollen auf dieser Erde. Und der erste Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, redet auch darüber, zum Beispiel, 1. Johannes 5, Vers 4, wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also dort sind einige Bibelstellen drin, wo wir sagen, ja, es hat etwas, siegreich zu leben, mit dem Herrn zusammenzuleben und ihm zu gehören, hat etwas mit der neuen Geburt zu tun. 1. Johannesbrief 5, Vers 18 ist auch noch eine Stelle, die von diesem gleichen Thema redet. Und ich möchte mir jetzt noch eine Stelle herausnehmen, die auch sehr wichtig ist, weil dort Jesus mit einem Pharisäer dort diskutiert bzw. redet, um ihm da auch diesen Neuanfang klar zu machen. Dieser Pharisäer namens Nikodemus, dem, wo im Johannesevangelium im dritten Kapitel geschrieben ist, dem versucht Jesus auch zu erklären, obwohl er sagt, Mensch, du bist Pharisäer, also Lehrer der Ordnungen Gottes, es wundert mich, dass du das nicht weißt. Aber jetzt mit meinen Worten, ihr könnt das also dort nachlesen, im Johannes Kapitel 3 ab dem ersten Vers. Aber ich möchte da auf einem im Vers 3 auf was Spezielles noch hinaus, was mir das nochmal unterstreicht, wie wichtig die Wiedergeburt ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, also zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Viele Menschen, die mit uns über religiöse Themen diskutieren oder streiten oder was auch immer, wo wir sagen, Mensch, das verstehe ich nicht, warum dir das nicht klar ist. Es steht doch ganz wortwörtlich so und so in der Bibel. Es hat etwas damit zu tun, dass diese Menschen nicht von Neuem geboren sind. Wenn wir nicht, also das ist also nicht irgendein Thema, wo man sagt, oh, haben die in Zwickau ein Steckenpferd, jetzt hacken die da drauf rum und oh, was soll denn das? Und sondern egal, Hauptsache ich sitze in der Kirchenbank. So ist es nicht. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist für mich ein Grund für die massive Blindheit mitten im Reich Gottes. Weil die Menschen nicht von Neuem geboren sind. Also das waren jetzt hier einige Stellen. Wer noch möchte, kann sich auch noch Römer 12, Vers 1 und 2 aufschreiben. Also und könnt dann auch selbst mit der Konkordanz noch viele Stellen finden, dass die Bibel sagt, wir müssen von Neuem geboren sein. Jetzt haben wir diesen Fachbegriff von Neuem geboren. Und selbst wie ihr gehört habt, der Nikodemus sagt, na, wie soll denn das gehen? Ich kann doch jetzt nicht in den Leib meiner Mutter zurück und wie soll denn das gehen? Also, die Wiedergeburt ist nicht ein körperlicher Akt, sondern es ist ein geistlicher Akt. Ein geistlicher Akt, der mit unserer Entscheidung etwas zu tun hat. Und in allererster Linie hat es etwas damit zu tun, dass wir unseren eigenen Willen an Gott abgeben. Das ist ein wichtiger Kern der Wiedergeburt. Weil wir genau diesen eigenen Willen, das ist das, was Gott uns gelassen hat. Gott möchte, hat uns geschaffen als ein Gegenüber, aber nicht als ein willenloses Individuum, was eh keine andere Wahl hat, weil wenn sie nicht zu Gott gehört, verhungert oder so. Wir haben eine andere Wahl. Wir können mit und ohne Gott leben. Und dazu haben wir unseren eigenen Willen. Und wenn wir unseren eigenen Willen in den Tod geben und sagen, Jesus, mein Selbstbestimmungsrecht, mein Ego, mein eigenes, ich will, gebe ich in den Tod und ich folge dir. Das ist ein wesentliches Merkmal der
Wiedergeburt, dass ich genau weiß, es hat etwas zu tun mit meinem freien Willen. Und wenn mein Wille sich nicht deckt mit dem, was Gott will und mit dem, was hier drin steht, das ist irgendein, wenn ich jetzt ein Problem habe, wo ich sage, ich will irgendwas anders und ich lese es hier anders, dann entscheide ich mich, was hier drin steht. Unabhängig davon, was ich fühle und was ich will. Weil ich bin von Neuem geboren und ich sage, das ist jetzt die Nummer eins. Und mein kleines Ego, weil ich gerne will und weil ich gerade, und das passt mir nicht, das ist mir peinlich, und will ich, das ist jetzt der Maßstab für mein Leben. Und das ist der Maßstab für jeden, der von Neuem geboren ist. Und wer da sagt, wieso und weshalb und geschichtlich gesehen und theologisch und hier stehen Dinge drin, bist du von Neuem geboren, dann ist das der Maßstab Nummer eins. Dann ist das das, was gilt für dich. Es gibt aber zu dem Thema Wiedergeburt noch eine ganz wichtige Facette, die oft fehlt. Das eine ist, also dieser wichtige Bestandteil ist, mir klar zu sein, was mit meinem Willen geschieht, wenn ich von Neuem geboren werde. Und eine andere Geschichte, die wir auch in unserer heutigen christlichen Zeit sehr aufgeweicht haben, ist, dass wir Buße tun müssen. Das ist etwas, was schon antiquiert klingt oder oh, das klingt wie das alte katholische Kirche und was ist denn jetzt und der Ablasshandel. Buße tun heißt, dass wir einsehen, wo wir Dinge falsch getan haben, wo wir falsch gelegen haben in unseren Taten, aber auch in unseren Gedanken und unseren Gefühlen und Gott sagen, gemessen an deinem Wort war das einfach nicht in Ordnung und ich kehre davon um. In der Bibel können wir ja an mehreren Stellen etwas lesen von der sogenannten Umkehr, von der Bekehrung und von der Rettung von Menschen. Also eine ganz prägnante Stelle ist, wo die Gemeinde entsteht in der Apostelgeschichte nach der Hinrichtung von Jesus, nachdem Jesus dann seinen Jüngern erschienen ist und Pfingsten gewesen ist, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Können wir ja in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel von der ersten Predigt lesen, die Petrus dort hält. Und dort geschieht ja auch das Wunderbare, was wir uns eigentlich noch viel mehr auch für uns wünschen, dass nachdem er vom Wort Gottes erzählt hat, die Menschen überführt sind. Die Menschen auf die Idee kommen und sagen, oh meine Herren, da bin ich ja total auf dem Holzweg gewesen. Da war ich, hab ja durch mein Gebleg, kreuzige ihn, hab ich ja den Sohn Gottes mit ans Kreuz gebracht. Die waren bestürzt, da war eine Erkenntnis da, oh, jetzt haben wir aber richtig daneben gegriffen. Und die fragen dem Petrus, was sie tun sollen. Und Petrus gibt eine sehr knackige Antwort. Und die besteht aus drei Teilen. Und er sagt, tut Buße. Lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Und das ist bis heute noch gültig. Das ist eine andere, ja, ich sag mal, Beschreibung oder Inhaltsbeschreibung, was eigentlich eine Wiedergeburt ist, zu dieser Geschichte mit dem Begreifen des Willens, dass ich mein Selbstbestimmungsrecht bei Gott niederlege, gehört zu einer Wiedergeburt dazu, ich tue Buße über alles, was ich falsch geredet habe, was ich falsch getan habe, was ich falsch gedacht habe, über jeden Egoismus, wo ich sage, ich brauche Gott nicht, das mache ich alleine, es wird zu viel Einschränkung und das richtige Leben ist ja eh woanders und all diese Sachen, dass ich da Buße tue und dass wir dann als nächsten Schritt eben die Taufe empfangen, so wie es im Wort Gottes steht und dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und begehren, so wie es im Wort Gottes steht. Und das ist für sich genommen, sind das alles nur einzelne Lehreinheiten, was das bedeutet, wirklich, und warum das so wichtig ist, warum Petrus dort sagt, pass auf, ihr habt einen ganz großen Bockmist gemacht. Aber ich zeige euch den Weg da raus. Aus diesem Müll und aus dieser Gottesferne. Kehrt um von dem Rotz, tut Buße, sagt das, den Fehler habe ich gemacht, ich habe es falsch gemacht, ich habe gerufen, kreuzige ihn und das tut mir leid. Buße heißt, ich erkenne etwas, ich bekenne etwas und gehe in Zukunft einen anderen Weg.
Also man kann Buße auch mit Umkehr oder mit einer anderen Gesinnung beschreiben. Dass man sagt, ich bin in eine Richtung gegangen bis jetzt. Und jetzt habe ich begriffen, dass diese Richtung falsch ist. Und jetzt drehe ich mich um und laufe in die andere Richtung. Das ist Buße. Buße ist nicht zerknirscht sein und sich irgendwie selbst kasteien und rumleiern, sondern Verantwortung übernehmen und sagen, das war falsch und das lasse ich jetzt. Also das ist aus Apostelgeschichte 2, Vers 37, wo es den Menschen eben durch das Herz drang und sie merkten, da haben wir doch irgendwas falsch gemacht. Und im Vers 38 gibt dann Petrus diese Antwort, von der ich gesprochen habe. Tut Buße oder mit anderen Worten, kehrt von Herzen um und ändert eure Gesinnung. Das ist eine andere wörtliche Übersetzung aus dem Urtext, von diesem Vers 38 aus Apostelgeschichte 2. Kehrt von Herzen um und ändert eure Gesinnung. Es ist sehr schade, dass wir es uns einfach geleistet haben, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar noch länger, in der ganzen Kirchengeschichte, dass wir gerade das Thema Buße immer weiter in eine Ecke gestellt haben. Das ist was Altmodisches und da treten wir den Menschen zu nahe. Und ich glaube, es gehört mit zu der wiederhergestellten Brautgemeinde, dass sie sich im Klaren ist, dass in die Brautgemeinde und letztendlich ein wiedergeborener Mensch nur jemand sein kann, der von Herzen über die falschen Wege Buße getan hat. Und das, um euch nochmal zu erinnern, zu meinem Einstieg, da müsst ihr euch bewusst sein, hatte meine Hinwendung zu Gott, meine Wiedergeburt, meine Entscheidung, ich gehe jetzt mit Gott, hatte das was damit zu tun, dass ich Buße getan habe? Und bei manchen Leuten geht das wochenlang, dass denen irgendwas einfällt. Mensch, da lag ich ja falsch und da lag ich falsch. Und das muss ich auch Gott bringen. Und das sind eben nicht immer nur diese, die man landläufig so kennen, hast du gelogen, hast du gestohlen und so weiter. Also Buße tun sind auch ganz besonders eben unsere Einstellungen und unsere Gesinnungen gemeint. Und wenn wir dem Wort Gottes diese Komponente von Buße, den Leuten das Ganze, Hauptsache du kommst zu Jesus, Hauptsache du kommst zu uns und wir wollen, ja auch bei uns hast du es schön und wir brauchen ja auch Mitglieder und so weiter und wir tun den Leuten das vorenthalten, dass sie darüber nachdenken müssen, wem gebe ich meinen Willen und mein Selbstbestimmungsrecht und ihnen das vorenthalten, dass sie dafür, was im Lichte der Bibel gesehen falsch war, Buße tun müssen, dann führen wir sie in eine Art Scheinbekehrung. Und Gott wird diese gleichen Fragen nochmal stellen, den Leuten. Und dann wird er die Leute fragen, wer hat dir denn diese Grütze erzählt, dass du glaubst, dass du bekehrt bist? Und ich möchte dann nicht derjenige sein, der viele, viele Menschen auf diese Art und Weise in die Irre geführt haben. Denn wenn die Leute mal vor Gott stehen und Gott sagt, also wenn du mir erzählst, dass du mich kennst und dass du gläubig bist, du hast aber nie Buße getan und du hast auch nie deinen Eigensinn und deinen Eigenwillen aufgegeben. Also lesen wir das Wort Gottes, das ist nicht von Neuem geboren. Da hast du was anders gemacht. Und da komme ich dann noch drauf, da hast du nämlich mich lediglich in dein Leben mit integriert. Aber das ist keine Wiedergeburt. Und das ist wichtig für uns, dass wir das reflektieren, wie war das bei mir? Bin ich denn im Sinne der Bibel tatsächlich von Neuem geboren? Und wie gebe ich das weiter, wenn Leute sagen, ich bin am Ende meines Lebens, wie komme ich denn raus? Kannst du mir eine Antwort geben? Ihr geht doch da in irgendeine Gruppe oder wie nennt ihr euch irgendwie Christen oder wie nennt ihr euch? Habt ihr irgendeine Ahnung, wie ich da rauskomme aus meiner Lebensscheiße? Dann müssen wir die richtige Antwort geben. Weil sonst machen wir uns letztendlich vor Gott gesehen strafbar. Okay. Also als nächsten Punkt will ich uns gemeinsam die Frage stellen, was geschieht denn, wenn jemand von Neuem geboren ist? Das heißt also, wir haben jetzt durchgenommen, wir haben gesagt, wir müssen uns entscheiden. Die Entscheidung nennt die Bibel von Neuem geboren zu sein. Und das hat etwas zu tun mit unserem Willen und das hat etwas zu tun mit Buße. Und jetzt muss ja daraus auch was zu sehen sein. Also der nächste logische Schritt ist, wenn wir das jetzt alles schon so tun und ganz genau nehmen, was ändert sich denn da? Und das ist auch etwas, was von mir nicht nur irgendwie rhetorisch gemeint ist, weil das jetzt in meinem Ablaufplan hier Konzept Punkt 1, 2, 3 gut passt, sondern weil dort auch eine sehr massive, wie soll ich sagen, Diskrepanz oder da passt was nicht. Bei vielen Leuten, die sich Christen nennen und sich und von sich behaupten, dass sie ja von mir aus von Neuem geboren sind oder bekehrt sind, und es macht bei diesen Menschen keinen Unterschied zu den Leuten, die ohne Gott leben. Und da kann was nicht stimmen. Da kann was nicht in Ordnung sein. Und es gibt mittlerweile schon wissenschaftliche Erhebungen, die sich damit befasst haben. Besonders die Amerikaner sind ja da immer sehr beflügeltlich, solche Umfragen zu machen und solches Zeugs. Und ich habe mich jetzt nicht nochmal im Internet belesen, ob es da ganz aktuelle neue Zahlen gibt. Das, was ich mir mal rausgesucht habe, ist bestimmt auch schon 3-4 Jahre alt, aber ich glaube nicht, dass es besser geworden ist in den letzten Jahren. Und diese Erhebung waren Untersuchungen hinsichtlich Scheidungsrate, Selbstmordrate, Abtreibung, genau. Hinsichtlich Christen und gläubige Menschen und ungläubige Menschen. Und da gab es prozentual nahezu keinen Unterschied. Die gleiche Anzahl von Ehescheidungen, von Abtreibungen und bestimmt viele andere Dinge, die, wenn ich an Burnout-Syndrom denke oder an irgendwelche Sachen, die jetzt so modern sind und was weiß ich, ich glaube, oder Abhängigkeiten, Alkoholabhängigkeiten, Spieleabhängigkeiten, Unzucht auf sexuellem Gebiet. Ich habe es jetzt nicht rausgeforscht, aber ich glaube, wenn ich mir die Mühe mache, ändert sich meine Aussage auch nicht. Und es gibt kaum einen Unterschied zwischen denen, die Gott folgen, und denen, die Gott nicht folgen. Die Bibel sagt aber völlig was anderes. Die Bibel spricht wortwörtlich davon, dass es zu sehen sein wird, was die Kinder Gottes sind, wer ihm gehört und wer ihm nicht gehört. Und das ist auch etwas, woran wir prüfen können, ob eine Wiedergeburt in der Tat eine Wiedergeburt ist. Weil wir eben manchmal über die Begrifflichkeiten stolpern und dann kann man eben das richtige Wort verwenden, aber die falsche Herzenshaltung haben. Und deswegen müssen wir eben darauf achten, was ist denn, was geschieht denn, was passiert denn, wenn ein Mensch von Neuem geboren ist. Und da gebe ich euch also 3 Dinge, die absolut sich sicherlich nicht an dem gleichen Tag vielleicht gleich einstellen werden, aber die ganz klar sind. Was sich ändert, ist mein Denken. Mein Denken über Dinge des Lebens, des alltäglichen Lebens, wie ich an Dinge rangehe, an Geld, an Ehe, an Beziehungen, an Vergeben, an wie ich über diese Dinge denke, über Prioritäten in meinem Leben, alles, die Liste könnte ich jetzt sonst wie auflisten. Wenn ich von Neuem geboren bin, werden sich in nahezu allen Gebieten meines alltäglichen Lebens mein Denken über diese Dinge ändern. Das Zweite, was eine wichtige Geschichte ist, und wo ich auch sage, es braucht vielleicht da auch ein Stück Zeit, da auch vorwärts zu kommen in unserem Glaubensleben, aber es ändert sich mein Fühlen. Wenn ich wirklich von Neuem geboren bin, ändert sich mein Fühlen hinsichtlich Minderwertigkeit, hinsichtlich ich bin allein, keiner kümmert sich um mich, alle laden ihren Rotz nur auf meinen Schultern ab, da bin ich wahrscheinlich der Einzige auf der Welt und all diese Gefühle, die Wahrnehmung, dass ich das arme Opfer bin und immer ich und was ich. Wenn ich von Neuem geboren bin, kenne ich meinen Herrn und weiß, wer mich verteidigt, weiß, wer es gut mit mir meint und fange an, meine Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist also das Zweite. Und die logische Folge daraus ist, dass mein Handeln ändert sich. Wenn ich wirklich von Neuem geboren bin, dann ändert sich das, was ich tue. Das heißt also, möchte ich euch jetzt noch ein paar so Art Definitionen geben, die mir sehr gut gefallen und die Sache mit der Wiedergeburt in ziemlich gut benennen. Eine Wiedergeburt oder eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Jesus Christus sollte zu einer fundamentalen Veränderung im Leben und Verhalten führen. Und in vielen Fällen jedoch ist dies nicht als Ergebnis gegeben. Das hatte ich gesagt. Und das ist aber das, was steht als Anspruch. Glaube an Gott, der Errettung bewirkt, schließt Abwendung von uns selbst und unserem Egoismus ein. Jeder, der nicht seinen eigenen Willen vor Gott niedergelegt hat, ist in Wahrheit nicht von neuem geboren und damit nicht in der Lage, die Welt zu überwinden. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt nennen, der bei der Wiedergeburt mit angefasst werden muss und der wahrscheinlich aber auch ein Prozess ist. Also nicht nur, also die Wiedergeburt mit die Sache mit meinem Willen, was ich gesagt habe, und die Sache mit Buße, das können wir ziemlich klar benennen. Aber viele Dinge gehen tiefer in unserem Leben. Viele Dinge haben Wurzeln der Vernachlässigung, Wurzeln, die aus Verletzungen kommen, Wurzeln, die aus unserem Erbe herauskommen und so weiter. Auch das sind Dinge, die möchte Gott angreifen. Dafür hat er gesagt, ich will und ich gebe dir die Chance, dass du von Neuem geboren wirst. Und eine Wiedergeburt, eine von Neuem geboren zu werden, und wenn du da die richtigen Leute an deiner Seite hast, die das auch vom Wort Gottes her richtig verstehen, werden dir immer helfen, an deine Wurzeln deiner Verletzungen, an die Wurzeln deiner Probleme und Sorgen heranzukommen. Und ich habe leider allzu oft erlebt, ich sagte immer solche 80% Christen oder sowas, habe ich oft erlebt, dass Menschen so nach außen hin, so das Äußere, alles so ein bisschen, was sie so nach außen auch zeigen müssen, das zeigen sie und das geht dann auch irgendwie und man will ja nur ein guter Christ sein und alles. Aber viele Menschen leiden unter diesem Teil, vor dem sie vielleicht oftmals selber Angst haben. Wo sie es selber nicht nennen wollen, wo sie es selber sagen, das tut so weh, das hat mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit oder mit dem Erlebnis oder mit irgendetwas zu tun. Und die Bibel sagt aber, dass sie an die Wurzeln rangehen will. Die legt die Axt an die Wurzel. Matthäus 3, Vers 10. Und das ist so eine Bibelstelle, wo Jesus davon spricht, dass die Axt an die Wurzel gelegt werden muss, damit nicht wieder das Negative nachwachsen kann. Und dass wir, wenn wir von einer Wiedergeburt sprechen, ist es wichtig, dass wir das im Blick haben, dass wir da von einer Wurzelbehandlung reden. Da reden wir nicht von einer oberflächlichen, du musst auch jetzt mal ein anderes Hemd anziehen und fröhlich mitsingen, sondern bei einer Wiedergeburt hat es immer was mit einer Wurzelbehandlung zu tun. Unserer Prägungen, auch unserer Einstellungen, aber auch unserer Verletzungen. Das ist für sich genommen, woher solche Wurzeln kommen, die uns zu falschen Gefühlen, zu falschen Handlungen und zu falschen Taten oft verführen. Das ist eine Lehreinheit für sich und Gott hat da Leute wirklich begabt, die da auch im seelsorgerlichen Bereich da sehr begabt sind. Und ich kann hier in dieser Lehreinheit, dass wir das richtig verstehen, was eine Wiedergeburt ist, auf dieses Detail gar nicht bis in die Tiefe eingehen. Aber was ich an dieser Stelle sagen muss und sagen will, ist, dass eine wirkliche, richtige Wiedergeburt etwas damit zu tun hat, dass wir an die Wurzeln gehen. Und dass wir nicht oberflächlich und schnell und jetzt haben wir das getan und das, was weh tut, das lassen wir. Das ist ein Trugschluss, es wird wiederkommen. Und das wird uns in unserem Leben viel Sorgen bereiten, wenn wir nicht die eigentlichen bitteren Wurzeln aus unserem Leben entfernen lassen und Gott dort ranlassen. Eine richtige Wiedergeburt schafft Vertrauen in Gottes Führung. Das ist etwas, was wirklich wächst, was wirklich kommt. Eine wirkliche ernst gemeinte und vom Wort Gottes her richtig verstandene Wiedergeburt schafft Vertrauen in Gottes Führung. Selbst in der Tatsache, dass ich vielleicht die eine oder andere Angewohnheit nicht gleich ablegen kann. Und die Wiedergeburt ist jetzt auch nicht ein Schalter, den ich umlege und früher habe ich da meine schwache Stelle gehabt und das ist jetzt nicht mal meine schwache Stelle. Aber ich habe noch die schwache Stelle, aber ich habe einen starken Gott, der mir hilft, an dieser schwachen Stelle nicht permanent wieder zu Fall zu kommen. Das ist der Schlüssel und ich habe dann das Vertrauen zu Gott. Jetzt weiß ich, dass Gott mir hilft, wenn wieder Dinge kommen. Ich habe ein festes Vertrauen in Gott. Und eine wirkliche Wiedergeburt heißt, wir bauen komplett neu auf den Felsen Jesus Christus. Also in der Regel, so hart wie das klingt, aber wenn Menschen aus der Welt kommen, können sie sowieso alles, was sie getan haben, abreißen. An humanistischen Gedankengut, ich will damit nicht sagen, dass wenn die freundlich gewesen sind, dass die Freundlichkeit nicht richtig war. Aber alles, was ich aus eigener Kraft tue, wird am Ende in der Ewigkeit wie Heu und Stroh in Flammen aufgehen. Und deswegen bauen wir alles neu auf den Felsen Jesus Christus. Galater 2, Vers 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Bibelvers, den müsste jeder unterschreiben können, der von Neuem geboren ist. Der die Wiedergeburt hat, sagt, okay, ich bin mir klar, ich lebe ja noch, hier kannst du mich zwicken, kannst du mich anfassen, ich bin nicht tot, ich lebe noch, aber was an sich abläuft ist, dass nicht mal ich selbst lebe mit meinem eigenen Sinn, mit meinem eigenen Willen, sondern Jesus Christus lebt in mir. Das ist etwas, was ich wollen, was ich sage, das will ich, das ist so, das habe ich verstanden. Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir auch, dass wir sagen können, ich gehöre dir. Ich bin von Neuem geboren. Und jetzt möchte ich, wenn wir das soweit begriffen haben, was eine neue Geburt ist, möchte ich auf das Ziel der neuen Geburt hinkommen. Es hat ein wichtiges Ziel, was oftmals unterschlagen wird, für meine Begriffe aber das Wichtigste ist, was wir lernen sollen und begreifen müssen. Jesus selber zeigt uns das eigentliche Ziel der neuen Geburt. Und viele, wenn wir da jetzt wieder so, wie wir das schon gemacht haben mit dieser Arbeit, wieder so eine Frage stellen, was ist das Ziel der Wiedergeburt? Vielleicht würden da manche so ganz brav reinschreiben, ja, dass ich ewiges Leben habe. Das ist schon das Ziel der Wiedergeburt. Und dass ich vielleicht auch andere Menschen da bekehren kann zum ewigen Leben, weil da bin ich wiedergeboren und dann will ich ja das andere das auch dürfen. Und das sind alles liebe und richtige Antworten. Aber es gibt noch ein viel wichtigeres Ziel der Wiedergeburt. Viel weiter vorn. Und das ist genauso, wie ich das vorhin von der Buße gesagt habe. Das wurde mittlerweile in unserem ganzen Predigtumfeld runtergespült. Das wurde weichgespült, das wurde ausgeklammert. Und wer braucht denn heute noch Buße? Wir brauchen nur, dass es uns gut geht. Und mit dem ist es genauso. Das eigentliche Ziel der neuen Geburt ist, Gott zu erkennen. Der Standardbibelvers Johannes 17, Vers 3 zu diesem eigentlichen Ziel der neuen Geburt. Das ist aber das ewige Leben. Jesus sagt das selber. Er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, also da betet er für seine Jünger, letztendlich für euch und für mich, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mit einfachen Worten ausgedrückt, dieser Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist, Jesus Christus und Gott zu kennen. Und ich kann ihn nur erkennen, das haben wir vor uns bei dieser Antwort an den Nikodemus gesehen, wenn ich von Neuem geboren bin. Und dafür ist das allererste. Gott möchte, dass du deinen Willen bei ihm niederlegst, dass du Buße tust, dass du ganz auf ihn vertraust, damit du ihn erkennst. Damit du kennst, wer er ist, wie er mit dir umgeht, wie er sich um dich kümmert und dass du jetzt schon hier auf Erden dich an ihn freuen kannst. Alles andere
was wir dann als Dienst oder Arbeit für den Herrn und so weiter nennen und kennen, kommt später. Das eigentliche Ziel ist, dass wir ihn erkennen, dass wir uns an ihm freuen, dass wir wissen, wie er mit uns umgeht, wie er sich für uns letztendlich hat umbringen lassen, damit wir leben können. Und das ist eben etwas, was wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr kultiviert haben. Ein ganz wichtiger Zugang zu diesem Leben mit Gott, das Kennen, ihn kennen, ein ganz, ganz wichtiger Helfer auf diesem Weg ist der Heilige Geist. Und mit dem Ausklammern des Heiligen Geistes aus unserem religiösen Leben, also die krasseste Sache, die mir da einfällt, Berliner Erklärung um 1900, dass man den Heiligen Geist sagt, das ist vom Teufel, das ist von unten. Aber viele, viele, ich sag's jetzt mal so, sogenannte Christen sind der Meinung, dass sie den Heiligen Geist nicht brauchen oder dass der Heilige Geist irgendetwas ist, was zumindest nicht greifbar ist und nicht fühlbar oder irgendetwas und was Gefährliches ist. Wenn wir das ausklammern, können wir Gott nicht erkennen. Und deswegen sagt ja auch Petrus in dieser Predigt, tut Buße. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Tut Buße, lasst euch taufen, damit meint er die Wassertaufe, und empfangt den Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, weil das ist letztendlich alles wie ein Zahnrad, was ich euch hier erzähle, was zusammengehört. Das habe ich ganz am Anfang auch gesagt. Warum sollen wir uns zu Gott denn hinwenden? Warum sollen wir uns denn entscheiden? Weil wir grundsätzlich für ihn als Gegenüber geschaffen sind. Aber ihn als Gegenüber erkennen können wir nur, wenn wir von Neuem geboren sind und wenn wir wieder den Heiligen Geist auch einladen. Und damit kommen wir in unsere eigentliche Schöpfungsbestimmung wieder zurück. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir ihn als die Quelle ewiger Kraft, ewiger Freude, als alles, was wir in unserem Leben brauchen, dass wir ihn kennen. Dafür müssen wir von Neuem geboren sein. Und das ist das Ziel der neuen Geburt in allererster Linie, dass wir ihn kennen. Und jetzt möchte ich noch eine weitere etwas provokatorische Frage stellen. Ja, was kann man denn da so falsch machen? Man kann das entweder tun oder lassen. Wenn man das jetzt so hört, ne, da kann man sich entweder man geht mit Gott oder man geht halt ohne Gott. Und die, die gottlos sind, die gehen halt ohne Gott, die sind ja nicht von Neuem geboren. Und die anderen, die sind halt die Christen und die sind neu geboren. Und die gehen halt dann mit Gott. Schön wär's, wenn es so einfach wäre, wenn es da nicht über viele, viele Jahrhunderte der Teufel sich Mühe gemacht hat, diesen eigentlich so einfachen Weg. Ja? Wie komme ich wieder zu Gott? Durch die neue Geburt. Was muss ich da machen? Es hat was mit meinem Wille zu tun, es hat was mit Buße zu tun, hat was mit meinem Herz, meiner Gesinnung, meiner Einstellung zu tun. Und für was ist alles gut? Damit ich mit Gott zusammenleben kann. Und mich freuen kann an ihm erst einmal. Ist doch eigentlich so einfach. Und viele, viele Christen quälen sich und machen entscheidende Dinge falsch. Und ich möchte auf zwei Dinge eingehen, die so sich etabliert haben als so Standardfehler, die eben nicht die wirkliche richtige Wiedergeburt sind, sondern eine Art Pseudo-Christsein, der uns am Ende ein böses Aufwachen beschert. Und damit möchte ich anfangen mit einer Bibelstelle, weil sollte sich jetzt einer fragen, wo nehmt er das jetzt wieder her? Jetzt macht er die Dinge künstlich kompliziert oder wie? Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen und die sollte uns zum Denken anregen, sollte eigentlich jeden, der die liest, zum Denken anregen. In Matthäus 7, Vers 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also diese Verse von Matthäus 7, ab Vers 21 bis 23, sprechen also definitiv nicht von Gottlosen. Weil hier ist von Leuten gesprochen, die sagen, Herr, Herr. Sogar noch viel mehr, das sind von Leuten die Rede, die Wunder tun, die Dämonen austreiben und die Weissagen. Also das machen viele schon gar nicht mehr heutzutage. Also hier ist definitiv von Christen die Rede, von Menschen, die Gott kennen, die Rede. Also wir sind jetzt nur noch intern unter uns. Also die Welt draußen, die Gott nicht kennen und die ihn auch aber kennenlernen müssen, die sind jetzt mal in diesem Falle außen vor. Es gibt einen Bibelvers, wo geschrieben steht, es gibt viele Leute, die ein Leben lang Herr, Herr sagen und wo Gott dann sagt, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Dramatisch, ne? Wir sollten das wirklich ein Stück sacken lassen, auf uns wirken lassen und sagen, also wenn es solche Bibelverse gibt, dann muss es auch etwas geben, was die Bibel uns aufzeigt, wo dann der Fehler liegt. Was machen denn die Leute falsch, die ein Leben lang Herr, Herr sagen, sogar Weissagen und Wundertaten tun und Dämonen austreiben und werden am Ende von Gott gesagt, ich kenne dich nicht. Und ich glaube, dass die Bibel uns klar zwei Fehler aufzeigt, die wir nicht tun dürfen, die am Ende eben keine Wiedergeburt sind, sondern so eine Pseudo-Bekehrung. Und das ist so, wenn Menschen Gott nur zu ihrem Leben hinzufügen, anstatt ihr Unvermögen zur Veränderung für sich selbst begreifen und da eigentlich weiterleben, wie sie bisher gelebt haben. Wenn wir Gott in irgendeiner Weise nur zu unserem Leben hinzufügen und im Kern aber unseren Willen nicht an ihm abgeben, dann werden wir zu diesen Menschen gehören. Und wenn wir nicht einsehen, dass wir nichts tun können für unsere Rettung. Das, ich bezeichne das jetzt noch, dass ich habe das so genannt, das sind die Fehler der Samariter und die Fehler der Pharisäer. Das sind die zwei großen Gebiete, wo die Fehler entstehen, dass Gott zu uns sagen muss, ich kenne dich gar nicht. Das eine ist, Gott wird nur zu unserem Leben hinzugefügt und ich lebe eigentlich weiter, wie ich will. Und die andere fatale Fehler ist, ich mache das alles alleine mit meiner Kraft. Ich werde mir genug Mühe geben, ich habe genug Selbstdisziplin und ich werde allen beweisen, dass ich gut bin. Diese zwei Fehler inmitten der gläubigen Gesellschaft, inmitten derer, die Gott kennen. Das sind zwei so fatale Fehler, dass am Ende Matthäus 7, Vers 21 das rauskommt. Ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Was haben die Samariter gemacht? Die Samariter sind entstanden, als die eine Hälfte des Volkes Israels schon in die Verbannung musste. Zuallererst, nachdem Gott sich nun wirklich sehr geärgert hat über sein eigenes Volk und dann auch das Reich geteilt worden, ist das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria in Gefangenschaft gekommen. ja, in Israel. Hosea war der letzte König und dann ist Samaria gefallen. Und der assyrische König, der die damals besiegt hatte, hat gesagt, ja, diesen Landstrich, die habe ich alle gefangen, weggeführt, den Landstrich leer zu lassen, wäre dumm, wir siedeln dort neue Leute an. Und da hat er eine ganze Menge Leute gefunden aus anderen Völkern, die er dort angesiedelt hat. Und die wurden dann entsprechend des Landstriches, weil die dort in der Nähe von Samaria angesiedelt wurden, halt die Samariter genannt. Und die haben ein schönes neues Land gekriegt. Die Juden hatten das vielleicht vorher schön urbar gemacht. Das war ja schließlich auch das Land, wo Milch und Honig fließt und so weiter. Und prima, dufte Sache, wir leben jetzt in einem klasse Land. Hatten ein Problem, die Samariter, weil gar nicht lange kamen da wilde Tiere, zum Beispiel Löwen, und haben mächtig gehaust und haben dort viele Menschen, sind den Löwen zum Opfer gefallen. Die Bibel spricht davon, dass die Gott auch geschickt hat. Und die Samariter kamen auf die glorreiche Idee und haben gesagt, dass es hier die Löwen gibt, die uns fressen, liegt daran, dass wir den Landesgott nicht kennen. Die Juden sind hier fortgetrieben, aber das Land gehört irgendeinem Gott. Und wir haben jetzt unsere Götter mitgebracht und wir müssen diesen Landesgott verehren, damit wir ihn ruhig stellen. Und die haben sich da bei dem assyrischen König beschwert, haben gesagt, du hast uns hier neues Land angeboten, hier, das ist fette Felder, aber scheiß Löwen. Und was machen wir hier? Und da sagt er, wir müssen was von diesem Landesgott erfahren. Und der assyrische König sagt, pass auf, ich habe die alle irgendwie verschleppt, aber irgendein Priester ist da noch vorbei. Sucht sich irgendeinen Priester, schickt den zurück und sagt, erklär dem, was ihr hier machen müsst mit eurem Jehova oder irgendwie, jedenfalls damit Ruhe ist. Und die Samariter haben gesagt, kluge Idee, lehr uns das, wie wir deinen Gott, wie wir euren jüdischen Gott verehren können und dann ist Ruhe mit den Löwen. Und die Bibel schließt dann in dieser Stelle, das könnt ihr nachlesen im 2. Könige, 17. Kapitel, schließt dann damit, dass die Samariter im Prinzip die Verehrung des Gottes Israels zu ihren Götzen hinzugefügt haben und ihre Kinder tun es noch bis zu dem heutigen Tag oder so, wie diese Übersetzung da in der Bibel steht, könnt ihr wörtlich nochmal selber nachlesen. Das heißt also, von irgendwas 700, 800 Jahre vor Christus ist dieser Fehler schon bekannt, dass es da Menschen gibt, die haben gesagt, wisst ihr was, damit wir diesen Gott ruhig stellen, fügen wir ihn zu unserem Leben hinzu. Sie haben weiterhin ihre Götzenbilder aufgestellt, angebetet und daneben einfach noch der Gott der Juden. Und später dann, vielleicht 800 Jahre später, so wo Jesus dann auch mit Samaritern in Berührung kommt, zum Beispiel mit der samaritischen Frau an dem Brunnen, da sagt er ihr ganz deutlich, Johannes 4, Vers 21, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Ja. Jesus greift diesen Fehler auf und hat gesagt, was ihr hier gemacht habt, ihr habt etwas hinzugefügt, eurer Religion, und habt euch aber nie ausgeliefert, diesem Gott. Und habt ihr denn nicht begriffen, können wir nachlesen, Lukas 16, Vers 15, Dinge, die bei Menschen einen hohen Wert besitzen, sind bei Gott verachtenswert und umgekehrt. Also sie haben sich lediglich damit befasst, was können wir von diesem Gott, wenn wir ihn verehren, Gutes bekommen. Sprich, in dem Fall damals, kurz nachdem die in Gefangenschaft gezogen sind, was brauchen wir von dem Gott? Da müssen uns die Löwen vom Hals halten. Also machen wir so viel, dem Gott ruhig zu stellen, was er uns die Löwen vom Hals hält. Und wir leben manchmal in unserer heutigen Zeit genauso im Christentum. Was brauchen wir von Gott? Ich brauche eine Arbeit, da kann ich beten, oder ich muss gesund sein und da kann ich da beten. Und ansonsten ist es gut, dass ich da eben halt dreimal im Jahr in die Kirche gehe. Und das hat null und nichts mit dem zu tun, was Gott meint, dass wir sein Eigentum sind und ihm an ihm ausgeliefert und hingegeben sind. Das ist der Fehler der Samariter, dass sie Gott einfach nur hinzugefügt haben. Und der andere Fehler, der darauf beruht, dass ich eben nicht erkenne, dass ich Gott brauche, dass ich meine eigene Unfähigkeit eigentlich mir nicht eingestehe und auf meine eigene Kraft baue, das ist der Fehler der Pharisäer. Die Pharisäer sind eigentlich auch aus einem guten Grund entstanden. Die sind entstanden, als unter Nehemia das Volk wieder zurückkam aus der babylonischen Gefangenschaft. Da wurde die Stadtmauer wieder aufgebaut, da wurde der Tempel wieder aufgebaut und so weiter. Und da haben die Juden erkannt und haben gesagt, was haben wir getan, dass wir Gott so aus unserem Leben ausgeklammert haben, dass wir so weit getrieben haben, dass wir bis in die Gefangenschaft gekommen sind. Jetzt haben wir so eine Gnade von unserem Gott, dass wir hier wieder zurückkommen und wieder in dem Land leben dürfen, was er unseren Vorvätern versprochen hat. Und wir machen jetzt eins. Wir machen es jetzt ganz, ganz genau. Wir machen jetzt keinen Fehler mehr. Und wir stellen uns Regeln auf und wir tun uns Vorschriften geben und wir verpflichten uns, dass wir jeder diese Vorschriften einhält und dass wir alles ganz genau richtig machen. Und damals war dieser Ansatz, wo unter Nehemia vielleicht nicht schlecht gedacht. Aber was sie dort völlig vergessen hatten, war diese Lebensbeziehung zu Gott. Und was dort auch nicht zu lesen ist, sie haben auch keine Buße getan. Sie haben gesagt, wir stellen uns Regeln auf, um jetzt nicht mehr an die Gefahr zu fallen, dass uns Gott nochmal vertreiben muss. Und das wissen wir dann auch viele Jahre später, weil ja Jesus hat sich dann mit diesen Personen der Pharisäer immer wieder auseinandersetzen müssen. Hat gesagt, was ihr hier treibt, ist alles andere, aber kein Glauben, kein hingegebener Glauben an Gott. In Markus 7, 6 und 7 ist so ein Gespräch aufgezeichnet. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern gesagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Also es gibt eine Art Nachfolge, eine Art Glauben, wo dein Herz fern ist von Gott. Und dieses Herz fernhalten und sich nur nach Menschengeboten zu richten, wird am Ende das dort auch hinauslaufen auf diese Sache, dass sie zwar Herr, Herr gesagt haben, aber Jesus hat gesagt, ich kenne euch nicht. Er bezeichnet die hier als Heuchler. Die es ganz genau machen wollte. Er sagt, ihr seid Heuchler. Vergeblich verehren oder dienen sie mir, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Sie haben dann ihre Menschengebote, und da könnte man es zeitlich jetzt nicht drinnen, könnte man noch viel tiefer einsteigen, die standen viel höher wie die Gebote des Herrn. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle noch, Lukas 11, 39, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Innerstes ist aber voller Raub und Bosheit. Das ist also der Fehler der Pharisäer, dass sie einen rituellen Glauben, der mit Herz und Hingabe nichts mehr zu tun hatte, sondern sagt, wir werden hier die Ordnung einhalten und dann werden wir das machen und dann können wir erwarten, dass Gott uns annimmt, weil wir haben ja getan, was er will. Und diese zwei Geschichten sind so fatal und das soll keinem von euch hier passieren, dass er einen Glauben aufbaut wie die Samariter, dass sie Gott einfach nur hinzufügen und gar nicht ihn wirklich an erster Stelle haben und auch nicht diesen Fehler der Pharisäer, dass sie sagen, jetzt habe ich es begriffen, ich mache es richtig, damit mir keiner mehr einen Vorwurf macht. Das ist das, was wir sehen vom Wort Gottes her, was eben diese falsche Bekehrung, diese falsche Wiedergeburt ist. Und ich bitte euch, dass ihr das reflektiert für euer Leben. Und wenn ihr dann am Ende sagt, du, da kann ich echt dankbar sein, das habe ich begriffen, dann nehmt euch das aufs Herz, dass ihr das so als die Wahrheit weiter verbreitet und nicht anders. Weil das ist Wort Gottes. Und das ist auch der Standard vom Wort Gottes und unter dem läuft nichts. Auch wenn andere uns da überheblich oder als abgefahren bezeichnen, das ist Wort Gottes. Das ist der Standard und unter dem geht es nicht. Leider haben wir eben es mit solchen Samaritertypen und Pharisäertypen zuhauf in der heutigen Gemeinde zu tun. Und es ist so, dass wir ja dadurch diese Begriffe, was ich jetzt so genommen habe, an dem Beispiel der Samariter und der Pharisäer, keiner steigt ja durch die Gemeinde und sagt, schönen guten Tag, ich bin der Herr Meier, Typ Samariter, und ich bin die Frau Schulze, Typ Pharisäer. Dem werden wir so nicht begegnen, aber hinter diesen falschen Bekehrungen, hinter diesen falschen Haltungen stehen verschiedene Charaktertypen. Und die begegnen uns sehr wohl und sehr deutlich auch in der Gemeinde. Und ich hatte heute so ein bisschen jetzt klingt immer so dramatisch, eine Offenbarung, aber es ging mir ein Licht auf. Ja, sag ich mal so. Dass ich doch irgendwie ein paar Sachen mir eingefallen sind zu diesen Typen, und die würde ich euch gerne noch so nennen, um euch selber ein Stück zu prüfen, wo steckt da bei mir noch einiges drin aus diesem Samariter-Typ oder aus diesem Pharisäer-Typ, und woran kann man das auch so ein Stück erkennen von diesen Charakteren, die es da so gibt. Und eine so eine Sache, die dahinter sein kann, also das ist jetzt, das kann man noch von verschiedenen Seiten auch beleuchten, aber ich denke, dieser Samariter-Typ, der ja dafür steht, wir haben Gott nur hinzugefügt zu unserem Glauben. Da denke ich, ist ein so ein Typ, der da so ziemlich bezeichnend ist, ist der Kompromissbereite. Immer Kompromissbereite. Der will es allen recht machen, um sich selber nicht unbeliebt zu machen. Der fährt zweigleisig, der legt sich nicht fest. Und der Kompromissbereite ist auch sehr anfällig für humanistische Ideen. Das ist für mich ins Heutige übertragen. Was sind denn die Samariter-Typen? Woran kann man das so ein bisschen sehen? Also der eine, was mir so eingefallen ist, war der Kompromissbereite. Der nächste Typ, der da so für mich so einzuordnen ist unter diesem Samariter-Typ, ist der Passive. Der will nicht zu viel machen. Der hat auch Angst, etwas anderes zu verpassen. Irgendwo anders, wo vielleicht das coole Leben tobt, da will ich dort lieber passiv sein, damit ich dort nichts verpasse. Und was auch noch so eine Charakteristik ist, anderes ist ihm auch noch wichtig in seinem Leben. Also andere Dinge sind ihm auch noch wichtig in seinem Leben. Das hat alles was für mich was damit zu tun, mit der Sache Priorität, Nummer 1 und so weiter. Okay, der nächste Typ, der für mich so unter diese Sparte Samariter fällt, ist der Oberflächliche. Dadurch, ich Gott einfach nur hinzugefügt habe zu meinem Leben, komme ich nicht in die Tiefe. Komme ich einfach nicht zu einer tiefen Begegnung mit ihm, weil das hat was damit zu tun, dass wir ausgeliefert sind an ihm. Und der Oberflächliche kann Gott nicht erleben, hat keinen Tiefgang und, was auch oft ist, hat keine Ausdauer. Weil wenn ich wirklich von Neuem geboren bin, dann halte ich fest, um jeden Preis. Wenn ich aber zu so einem Typ bin, der Gott nur so ein bisschen zu seinem Leben hinzugefügt hat und es wird irgendwie ein bisschen schwierig, dann sage ich, ach, wisst ihr was, lass es, stehe ich halt nie auf. Und eine andere Geschichte, die für mich noch so zu dem Samariter-Typ zählt, ist der Ich-Bezogene. Der sorgt sich um sich, um seine Zufriedenheit, oder, was auch ein Umkehrschluss ist, mit der seine Zufriedenheit, man kann, der Ich-Bezogene ist auch manchmal zu entdecken als der Unzufriedene. Weil ich komme immer zu kurz, ich muss immer das machen und so weiter. Der Ich-Bezogene ist ein Typ, der sich selbst schützt. Und sich selbst verteidigt. Das ist etwas, wenn ich Gott nur zu meinem Leben hinzugefügt habe und ihn nicht wirklich kenne, das hatten wir ja gehabt, der eigentliche Ziel der Wiedergeburt ist, ihn zu kennen, dann kenne ich ihn auch als meinen Schützer und als meinen Verteidiger. Wenn ich mich aber permanent selber schützen und selber verteidigen muss, kann das ein Indiz dafür sein, dass das so ein Samariter-Typ da ist. Und dieser Ich-Bezogene hat oft auch mit Menschenfürchtigkeit, mit Menschenfurcht zu kämpfen. Weil er ja sagt, wenn ich da hier was sage, trete ich ins Fettnäppel und das muss ich mir nicht antun. Und warum soll ich hier die Wahrheit verteidigen? Halte ich lieber meinen Mund. Okay, und das Gleiche ist mir noch ein bisschen aufgefallen zu dem Pharisäertyp. Die outen sich wieder ganz anders, in eine ganz andere Richtung. Und was für mich so ein Kennzeichen ist des Pharisäertyps, ist der Selbstgerechte. Der ist unbelehrbar und hat immer Recht, hat möglicherweise auch ein Problem vielleicht mit Autorität und mit Unterordnung, aber das ist der Selbstgerechte. Weil der macht ja aus seiner Kraft die Dinge, die er für richtig findet, und so geht's im Glauben, und da brauche ich auch keine Gnade. Noch so ein Typ oder noch so eine Charaktereigenschaft des Pharisäertyps ist der Lastenträger. Das ist so ein Typ, der kann nicht Nein sagen und ist auch schnell dieser Opfertyp. Na, ich mach's schon und ich bin immer da und für Gott muss ich das ja schon und ich gehe auf den Zahnfleisch und meine Ehe ist schon kaputt und meine Kinder finden das auch alles scheiße, aber ich mach das ja, weil ich ja für Gott muss ich ja machen. Na, also das ist auch so ein Zeichen dieser Pharisäertyp. Du trägst Lasten, die dir Gott gar nicht auferlegt hat. Du tust Dinge, die Gott gar nicht von dir will. Oder zu diesem Zeitpunkt nicht will. Oder in diesem Umfang nicht will. Ja, aber da gibt's so Leute, da sind die stierisch. Noch so eine Geschichte des Pharisäertyps war für mich, ist so eine Charaktereigenschaft der Kontrolleur. Da wird immer genau aufgepasst. Auf richtig und falsch, da wird immer genau analysiert. Der hat immer die richtige Lösung parat und der hat auch immer Recht. Und da ist immer ganz genau, wo gibt es da die Ansagen. Ja, das ist auch noch so eine Geschichte, wo ich denke, dahinter könnte sich dieser Pharisäertyp verstecken oder verbergen. Und noch eine Charaktereigenschaft, die diesen Pharisäertyp kennzeichnet, ist der Gesetzliche. Und da gibt es wenig bis keine Gnade, da gibt es wenig bis keine Barmherzigkeit. Und was noch sehr, sehr traurig ist bei dem Gesetzlichen, da gibt es keine Freude. Das möchte ich nicht haben. Da gibt es keine Freude. Ja, das sind so mal Sachen, die mir heute so beim Vorbereiten und Beten so gekommen sind, wo ich sage, ja, dahinter kann sich das verstecken, diese Geschichten mit diesen eigentlich nicht wirklich einer richtigen Bekehrung, mit dieser falschen Bekehrung. Ja, jetzt komme ich noch zum Abschluss noch zu einem ganz kurzen Punkt. Weil wir haben ja gesagt, ich habe immer so provokative Fragen gestellt. Warum denn das alles und warum müssen wir das machen? Und wer gut zugehört hat, der vermisst vielleicht jetzt diese Geschichte. Naja, aber wenn du jetzt hier sagst, das ist ja nur, ich muss mich an Gott ausliefern, ich bin für ihn geschaffen, sein Gegenüber, und damit ich ihn erkenne, damit mir es gut geht und dass ich mit ihm auch ihm erstmal erleben kann und so weiter. Ja, aber das ist doch nun nicht alles in der Bibel. Was ist denn dann mit den Werken? Was ist denn dann, wo die Bibel uns auffordert, geht hin in alle Welt und was weiß ich, was du alles jetzt aufzählen würdest? Und also ich habe da auch gleich mal zur Hilfe. Jakobus 2, Vers 14 steht ja zum Beispiel ganz deutlich geschrieben, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn dieser Glaube retten? Das, was ich heute erzählt habe, das ist für unsere Offenbarung, für unser Dafürhalten, was wir hier erlebt haben, der Start und das Fundament, wo jeder erst einmal stehen muss und das erkannt und erlebt und entschieden haben muss, bevor er anfängt, irgendwelche Werke zu tun. Das heißt also nicht, dass wir als Gemeinde Prinzip oder als Gemeindebild haben, Hauptsache, es geht uns alles gut und wir tun immer schön, haben lange ausgedehnte Lobpreiszeiten und die Arbeit macht sich von alleine oder so. Das will ich nicht sagen und das wird auch im normalen alltäglichen Leben nicht stattfinden. Aber wir müssen schauen, wo die Prioritäten liegen. Was wir wann machen können. Und mit einem ungeheilten und mit einem noch geteilten Herz oder mit irgendetwas, wo da Schieflagen im Fundament noch sind, wird auch jeder Dienst falsch sein. Und du wirst nicht zu einem Ergebnis kommen. Das mag vielleicht fürs erste Hören ein bisschen widersinnig klingen, aber wir dienen eben nicht aus der Motivation heraus, wie eben zum Beispiel die Pharisäer oder so, damit ich auch mal was Gutes mache. Oder damit ich auch gebraucht werde. Oder damit ich mal, was mein Bedürfnis stille von irgendetwas, was Gutes getan zu haben. Sondern Werke, die wir für den Herrn tun. Und da werden wir alle, jeder nach seiner Berufung, im Reich Gottes noch genug tun dürfen. Aber Werke, die wir für ihn tun, sind die richtigen Werke, sind immer der Überfluss von dem, was wir von Gott empfangen haben. Zuerst müssen wir Gott kennen, wie er ist, sonst entwickelt sich oder degeneriert, also geht kaputt in die falsche Richtung jeder Dienst zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Zuerst müssen wir Gott kennen, wie er ist, sonst degeneriert jeder Dienst zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Selbst das Retten von Verlorenen. Obwohl das in sich biblisch und richtig ist. Aber wenn es etwas ist, was ich nur tue, damit ich eben keine Ablehnung vor Gott empfinde oder irgendetwas, dann sind das alles die Werke, die verbrennen werden. Was wir brauchen und zuallererst brauchen, ist der Überfluss von ihm, indem wir ihn kennen, ihn erleben und uns von ihm füllen lassen. Und mit diesem Überfluss, weil wir gefüllt sind, werden wir gute, segensreiche und auch effektive Werke tun. Amen.